SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich Nora Eckert. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Köster.
Herzlich willkommen. Sie sind Opernkritikerin, Sie sind Autorin und Sie haben nicht nur über die Welt der Opern und der Bühne geschrieben, sondern 2018 haben Sie beschlossen, über Ihren eigenen Weg zu schreiben, nämlich über den Weg zur Transfrau. Um vielleicht erstmal die Begrifflichkeiten zu klären. Transfrau bedeutet was?
Transfrau bedeutet für mich heute, da ich lange Zeit als nicht geoutete Transfrau, also nur als Frau, in Anführungsstrichen nur als Frau, gelebt und gearbeitet habe, dass ich mich in meinem Transsein sichtbar mache. Ich benutze heute unentwegt diesen Begriff Transfrau, weil ich eben das eigene an mir, in mir damit betonen will, also meine Sichtbarkeit als Transperson. Das habe ich lange Zeit nicht getan. Ich bin schon sehr, sehr lange Transfrau. Das, was wir heute Transition nennen und was mit Geschlechtswechsel unzutreffend bezeichnet ist, denn es ist, wir wechseln nichts, wir leben nur das, was wir in uns erkennen. Das liegt schon lange zurück. Ich begann damit 1975 und richtig los ging es dann 1976 damit. Also ich lebe schon lange als Transfrau, aber heute ganz bewusst als Transfrau.
Wie kam denn vor 3 Jahren der Entschluss, jetzt zu sagen, und jetzt schreibe ich darüber?
Das kam damit, die Rente kam in Sicht. Die Rente, die Ende 2019 dann endlich soweit war. Und mit dieser Rente kam dann die Überlegung, wie gestalte ich meinen letzten Lebensabschnitt? Was soll da passieren? Ich bin ein sehr aktiver Mensch. Ich schreibe, ich bin kulturell interessiert. Ich gehe wandern. Natur und Kultur spielen eine ganz wichtige Rolle in meinem Leben. Ich hätte einfach so weitermachen können. Ich hätte auch dann, hatte auch zeitweise gedacht, naja, du hast dann als Rentnerin viel mehr Zeit. Also machst du alles noch doppelt so viel, wie es ohnehin schon machst. Aber das war es dann nicht. Kam so einiges in Gang. Zum Beispiel auch, dass ich mich mit meiner Vergangenheit befasst habe, indem ich ganz simpel mein Archiv, mein privates Archiv aufgeräumt habe. Also Briefe, alles, was ich so in Jahrzehnten gesammelt habe, wollte ich in Ordnung bringen. Und damit wurde ich mit meiner Vergangenheit konfrontiert. Und das hat einen solchen Schub ausgelöst, dass ich dachte, dass ich dachte, nein, also nicht weiter so. Da muss noch mal was anderes passieren. Und das war's dann, dass ich anfing, mich über mein Leben Gedanken zu machen.
Sie schreiben dann in Wie alle nur anders, dass es natürlich auch eine literarische Selbstentblößung ist. Und es gab so eine Situation, die Sie dort beschreiben im Freundeskreis, wo Sie sich dann plötzlich auch nicht mehr verstanden fühlten. Wie war das?
Ja, das mit dem Verstanden ist vielleicht etwas, auch nicht so ganz treffend ausgedrückt oder schwer auszudrücken, was ich eigentlich damit jetzt genau meine, mit dem Verstandensein. Ich habe mich einfach in meinem Transsein nicht wiedergespiegelt gesehen oder nicht gewürdigt gesehen. Ich habe meine Freunde, mit denen ich dann zum Beispiel regelmäßig zusammenkomme, das sind alles alte Freunde aus einer Zeit, wo ich mich noch als jungen, schwulen Mann gesehen habe. Und das sind schwule Männer, inzwischen so ins Alter gekommen wie ich. Und ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass ich mit meinem Transsein dort irgendwie keine Rolle spielte. Und das hat mich frustriert. Und das wollte ich ändern. Ich wollte das Transsein wieder in den Vordergrund stellen, weil es eben verdammt wichtig für mich ist.
Sie haben Anfang 1977 Ihre Männerklamotten teils abgegeben, teils entsorgt. Was war das für ein Gefühl?
Ein wunderbares Gefühl, denn damit war mein Leben endlich, war in mein Leben endlich wieder Ordnung gekehrt. Diese Männerklamotten, die passten 1977 nicht mehr zu mir und zu meinem Leben, denn ich hatte 76 den Entschluss gefasst, in dem Jérôme Jaac zu arbeiten und meinen Weg ins Frausein zu gehen. Dem war vorausgegangen das, was ich Evidenzerlebnis nenne, also die Erkenntnis meiner weiblichen Identität. Etwas, was wir alle Menschen haben, also Identität, wir haben nicht alle eine weibliche Identität, aber wir haben alle eine Geschlechtsidentität und die meisten erkennen die nicht oder wissen gar nicht, dass es das auch noch gibt. weil sie einfach, weil bei ihnen Rolle, Körper, Geschlecht, alles irgendwie zusammenpasst und sie in dieser Rolle auch immer wieder bestätigt werden. Die haben gar keine Gedanken, sich darüber zu machen, keinen Grund, sich Gedanken zu machen. Aber wir haben alle diese Geschlechtsidentität und bei uns Transmenschen ist es so, dass wir eben entdecken, dass sie nicht zum Körpergeschlecht passt nach binär-heteronormativen Vorstellungen, um es mal so auszudrücken. Und das hatte ich 75 erkannt, hatte 76 dieses Leben gestartet als Transfrau, mich ins Frausein auf den Weg gemacht. Und 77 war es endlich soweit, dass ich in der Lage war, dass auch dieses Frausein 24 Stunden rund um die Uhr zu leben.
Und wir wollten über die Begrifflichkeiten sprechen. Sie haben jetzt auch einiges erwähnt. Da kann man ja im Grunde ein ganzes Lexikon aufmachen. Also ja. Cis-Mann, Cis-Frau, Trans, Cis, Inter, Nicht-Binär. Das sagt vermutlich nicht alles dasselbe.
Nein, 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 das sind Riesenunterschiede. Also der Unterschied oder der Gegensatz von Trans ist Cis. Das sind lateinische Vorsilben. Trans kann man jetzt einfach mit Jenseits und Cis mit Diesseits bezeichnen. Das heißt, Cis-Menschen sind alle die Menschen, bei denen Geschlechtsidentität und Körpergeschlecht nach binär-heteronormativen Vorstellungen übereinstimmt. Also weibliches Genital, weibliche Identität und so weiter. So. Bei Transmenschen ist das nicht der Fall. Bisexuell wäre wieder eine sexuelle Orientierung. Das hat nichts mit Identität zu tun. Das ist das, dass ich Männer und Frauen gleichwertig begehren kann. Was hatten wir noch für Begriffe?
Wir hatten Inter noch.
Intergeschlechtlich, das ist die Geschichte, dass Menschen geboren werden mit einem nicht eindeutigen Körpergeschlecht. Zum Beispiel, es kann also mehrere Sachen, kann auch genetisch, hormonell sein. Aber in dem Falle morphologisch ist es immer am sichtbarsten. Und zwar dann, wenn Menschen geboren werden, die weder erkennbar weder männlich noch weiblich oder beides sind. Also sowohl als auch oder weder noch sind.
Also daran ist festzustellen, man kann ganz schön viele Fehler machen. Wie ist es denn bei Ihnen gewesen? Wann sind Sie das erste Mal auf die Damentoilette gegangen?
Na, das war dann ziemlich schnell. Also in dem Moment, wo ich nenne es mal ein bisschen salopp, einen Fummel angezogen habe, ein Kleid angezogen habe, war für mich eigentlich klar, dass ich auf die Damentoilette gehöre. Ich kann schlecht oder Sie haben so die Vorstellung, also in Frauenkleidern geht niemand auf die Herrentoilette. Es sei denn, man hat Absichten.
Und Sie beschreiben dann, dass Sie sich damals ja mit Angriff ist die beste Verteidigung, es wurde viel ausgeteilt, Sie haben auch eingesteckt, durchsetzen mussten und beschreiben die Dünnhäutigkeit der aktuellen Zeit. Woran stellen Sie die fest?
Also ich vermute oder ich denke, dass es so ist, weil ich schon bemerke, dass unsere Diskussion damals oder unsere Art mit anderen Menschen umzugehen, also oder vielleicht gerade dann, wenn vielleicht dumme Sprüche kamen oder überhaupt, wenn wir, was eigentlich selten vorkam, Ablehnung erfahren haben, dass wir da eine sehr robuste Art hatten zu reagieren. Und heute sehe ich doch immer eine große Verletzlichkeit und Verletztheit. Und da denke ich, das war bei uns damals nicht so, wobei ich mir nicht erklären kann, warum das heute so ist. Also das ist aber eine Feststellung oder eine Beobachtung.
Sie sagen, zum Transsein gehört eine große Portion Selbstliebe. Haben Sie die von Anfang an mitgebracht?
Eigentlich ja. Also ich war ein sehr positiver Mensch, immer eine sehr positive Lebenseinstellung gehabt, immer so mit diesem Bewusstsein, die Welt ist für mich da und die muss von mir entdeckt werden. Und Selbstliebe gehört dazu, weil wenn ich mich nicht selbst mag, dann kann ich kaum andere Menschen mögen. Und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich.
Sie beschreiben dann, dass jede Bettgeschichte zur Stunde der Wahrheit wurde, so wie Sie es dann nennen. Und im Grunde war es doch eigentlich klar, wenn Sie in dem Nachtclub Chiromi gearbeitet haben, was jemand dann erwartet, oder nicht?
Jein, ich war ja nicht nur im Chiromi Haag unterwegs und Männer konnte ich auch anderswo kennenlernen, in ganz alltäglichen Situationen. Und Männer haben mich ja zuerst als Frau wahrgenommen und fanden mich als Frau attraktiv. Und da war dann schon irgendwann kam dann die Frage ins Spiel mit der Körperlichkeit, die bei mir eben nicht binär ist, um es so auszudrücken. Und das war dann irgendwann zu klären. Also
Da sind dann Rolle und Identität ganz wichtig. Da sagen Sie, Sie konnten in der Sexualität Ihre Identität ganz besonders empfinden. Und Sie sagten, nirgendwo sonst wurde mir die Anwesenheit von zwei Geschlechtern so bewusst. Wie können Sie das beschreiben?
Ja, und so lustvoll bewusst. Denn wenn man eine weibliche Identität, also in einer weiblichen Rolle ausleben kann, dazu aber eben ein, ja, dann irgendwann nicht mehr ganz so männlichen Körper durch die Hormone, dann stellt sich natürlich genau in der Sexualität dann die Frage, wie sieht mich der Mann, mit dem ich jetzt gerade Sex habe? Und das war dann immer der Punkt, dass dieses als Frau trotzdem erkannt zu werden und geliebt zu werden, das war die Geschichte.
Jetzt bin ich drüber gestolpert, Sie haben es eben schon mal anklingen lassen, dass es ja eigentlich nicht um einen Geschlechterwechsel geht. Und auf Ihrem Buchrücken schreiben Sie aber, mit großer Selbstverständlichkeit, Witz und Lakonie erzählt Nora Eckert von ihrem Geschlechterwechsel. Also dann ist das doch im Grunde ein Fehler.
Ja, also dieser Begriff Geschlechterwechsel, also ich verwende den zwar, weil der eben meistens auch verstanden wird oder in Verbindung mit Trans gebracht wird, aber er stimmt deshalb nicht, dieser Begriff Geschlechterwechsel, denn ich habe ja zwar mein Aussehen verändert, aber ich lebe im Grunde ja nur das, was ich irgendwann in mir vorgefunden habe. Und zwar in einem männlichen Körper eine weibliche Identität. Und das war der springende Punkt, die Identität. Ich habe irgendwann angefangen, die Frau zu leben, aber der Körper blieb mein Körper. Ich habe ihn etwas verändert.
Vermutlich gibt es nicht diesen einen Moment, wo Sie das festgestellt haben, sondern das war sicher ein Prozess, oder?
Das ist, also dieses Frauwerden ist ein Prozess. Und der Erkenntnisprozess ist allerdings, hat auch eine ganze Weile gedauert. Also das, was man heute so Input nennt. Also ich brauchte doch eine ganze Menge Input, erstaunlicherweise. Und bin da also ziemlich blind lange Zeit herumgelaufen, obwohl ich es früher hätte wissen können. Aber das ist erforderlich und es ist auch kein Prozess, der von heute auf morgen geht. Also dieses Frauwerden ist für mich ein langer Prozess von mehreren Monaten gewesen, bis irgendwann das funktionierte, nämlich dieses Frausein für die Öffentlichkeit.
Wie haben Sie denn dann Ihre Pubertät erlebt? Denn das ist ja ein Moment, wo wir alle erstmal mit Selbstzweifel behaftet sind und Identitäten hinterfragen. Das ist so eine schwierige Phase im Leben. Wie war das für Sie?
Ja, sie war schwierig, im Grunde nachhinein schwierig, aber erlebt war sie dann doch nicht so schwierig, weil ich mich ja in meinem Begehren, also mein Begehren war klar, dass ich Jungs begehre und dann später Männer. Und dachte eben, ich sei schwul. So, und mit der Pubertät kam natürlich eine Vermännlichung meines Körpers in Gang, so wie das ganz normal ist. Aber mit, irgendwie habe ich auch so im Nachhinein diesen Eindruck, dass eben nicht nur diese Vermännlichung in Gang kam, sondern dass irgendwo dort, wo diese Identität sitzt, diese weibliche Identität, dass die auch irgendwie rebellierte oder zu ihrem Recht kommen wollte. Denn ich hatte dann eben so das erste richtige sexuelle Erlebnis mit einem Mann, war dann eben dann auch so ein Erlebnis, wo ich, auch wenn ich so nicht gesagt hätte, aber schon mich in einer Frauenrolle gesehen habe, in einer passiven Rolle. Ein Mann empfangen, ja.
Nora Eckert in SWR1, Leute, wir wollten über die Verweiblichung des Körpers sprechen. Sie haben Östrogene eingenommen. Wie lange hat es denn gedauert, bis Sie die ersten Veränderungen gespürt haben?
Um ehrlich zu sein, kann ich das gar nicht mehr genau sagen. Das ist eigentlich verrückt, wenn man überlegt, wie wichtig das für mich damals war. Also die erste Spritze war so, wie dass ich dachte, jetzt geht irgendwas los im Gehirn, peng, und dann kommt da irgendeine Metamorphose in Gang. Nein, so war es nicht. Das war schon, also es ging über Monate, es dauerte etliche Monate, ja.
Ja, so wie Sie das beschreiben, wie Sie den Bartwuchs dann loswerden mussten, da habe ich dann ehrlich gesagt richtig mitgelitten. Also mit dem Wachs, das ist ja schon Folter.
Das war auch eine Folter. Und aber es ist halt so, ich bin halt, wie wir es vorhin schon sagten, mit der Pubertät kam eben eine Vermännlichung in Gang. Und ich war eben ein Junge, körperlich gesehen. Und ich hatte eben Körperbehaarung, ich hatte einen Bart und der musste weg. Und es gab damals schon die Möglichkeit Epilation, aber die war kostspielig und sehr teuer und ich hätte es selbst bezahlen müssen und dafür hatte ich nicht das Geld. Also musste ein anderes radikales Mittel her und hat funktioniert.
Wie haben Sie es dann mit den Brüsten gespürt? Wann haben Sie da Veränderungen gemerkt?
Also es dauert einige Monate. Man merkt dann schon irgendwie so Veränderungen, na, wie das eben in der weiblichen Pubertät ist, wenn so die Brust sich bildet, nicht? Das ist ein ganz langsamer Prozess und irgendwas wächst da. das wächst und wird größer.
Und Sie haben dann gesagt, ich will kein Mann sein, deshalb lasse ich mir Brüste wachsen. Ich will aber auch nicht Frau sein, erkauft durch eine geschlechtsangleichende Operation. Das bedeutet trans.
Für mich bedeutet das trans. Und zwar tatsächlich, um es vereinfacht, nochmal vereinfacht zu sagen, mit zwei Geschlechtern zu leben. Und vor allem war für mich immer die körperliche Intaktheit ganz wichtig. Also die körperliche Intaktheit, denn gerade weil ich so sexueller Mensch war in jungen Jahren, und dieses sexuelle Erleben war ja immer gebunden an Körpergeschlecht, an die Geschlechtlichkeit. Dachte ich nie, dass es für mich der richtige Weg sein kann, das zu entfernen, was mir die Lust bereitet.
Wobei man ja da ganz erschütternde Schicksale hört von Menschen, die sich haben operieren lassen und dann feststellen, oh, das war es jetzt doch nicht das Richtige. Und dann ist es so schwer, wieder einen Weg zurückzufinden. Also die Identität ist manchmal so schwierig zu erkennen.
Ja, richtig. Also gut, also die zu erkennen, dass es nicht der richtige Weg war, das ist, das ist fatal. Und um es ganz banal auszudrücken, was weg ist, ist weg. Also das, man kann das nicht wieder annähen, was da entfernt wurde. Also das ist eine heikle Geschichte und das kann man im Grunde auch nur individuell beantworten. Also für mich ist dieser Operationsoptimismus, den wir heute erleben, erschreckend. Und für mich war es nie ein Thema. Ich hatte nie das Gefühl, den falschen Körper zu haben. Mein Körper war mein Körper und der war richtig, so wie er ist.
Als Sie in dem Nachtclub Chez Romy gearbeitet haben, das klingt nach einer sehr glamourösen Zeit. An Ihnen musste jeder vorbei, der in diesen Club kam, von Mick Jagger, David Bowie, Brian Ferry, Bette Midler. Sie saßen nämlich dort an der Kasse. Können Sie uns mal mitnehmen in diesem Club? Was war das für eine Atmosphäre?
Es war eine irre Atmosphäre, weil dieser Club anders als die meisten schon damals existierenden Travestie-Kabaretts offen war tatsächlich für alle. Und da waren ja nicht nur die Stars, die kamen auch, weil wir eine absolute Inadresse waren, sondern es kamen auch Durchschnittsmenschen. Und ich sage immer, das war eine Kneipe, es war eine Diskothek, es war eine Travestiebühne und das Publikum war so gemischt und im Grunde schon so queer. Damals kannte man noch nicht den Ausdruck queer, aber es war so queer und so irre wie man das sich damals nur hätte denken können.
Trotzdem scheint es so, dieses Queere war für Sie ein Teil der Nacht und am Tag haben Sie ein komplett anderes Leben gelebt.
Ja, also das Nachtleben hat natürlich generell ist was Unterschied. Und in der Nacht ist immer mehr möglich und anderes möglich als das, was am Tage dann passiert. Das Tagleben ist halt nun mal ordentlicher und weil es eben die Sonne scheint und alles zu sehen ist. In der Nacht kann man mehr verstecken. Und das ist so, aber ich habe mich dann schon, also mein Begehr war dann schon so auch ins Tagleben, also am Tag dann genauso diese Sicherheit und Sichtbarkeit zu haben, aber das Nachtleben war schon was ganz Irres.
Nehmen Sie uns nochmal mit in dieses Nachtleben. Sie saßen dort an der Kasse und hatten eben die Aufgabe, die Leute reinzulassen und hatten teilweise auch eine psychologische Aufgabe. So beschreiben Sie das nämlich, inwiefern?
Naja, das hatte mit dem Ort, also die Kasse, die war natürlich im Foyer, in so einem kleinen Foyer, in dem Eingangsfoyer. Und wir hatten ja auch, wie ich schon sagte, Diskothek. Also es war es im Saal dann natürlich laute Musik. Und wie so bei Partys, die Küche immer so der kommunikativste Ort ist, wurde sozusagen mein Eingangsfoyer sozusagen die Küche, die es dann andernorts gibt, um sich zu unterhalten. Und so blieben also dann eine ganze Menge Leute bei mir vorne hängen, die jetzt halt einfach nur quatschen wollten. Und
wie war der Club hinter der Fassade? Sie haben ja bei Romy Hack dann sogar geputzt.
Das war dann allerdings privat bei ihr, also nicht im Laden. Das war dann, als ich mich auf dem Weg ins Tagleben machte und das Nachtleben verabschiedet hatte, also beruflich. Und da hatte ich eine Umschulung gemacht und da brauchte ich einfach ein bisschen Taschengeld. Und das war dann, dass sich die Möglichkeit ergab, dass ich bei Romy dann geputzt habe. Ich habe dann zweimal die Woche, war ich dann Putzfrau. Also auch das.
Da ist dann kein Glamour mehr, ne?
Nein, da geht's nur um Sauberkeit.
Wie haben Sie wahrgenommen? Ich habe über Sie gelesen, Sie lebt jetzt ganz zurückgezogen in Berlin.
Das tut sie ja weitgehend. Ich weiß nicht, ob es sind ja auch Auftritte im Moment nicht möglich. Sie hat ja dann angefangen eine Sängerin-Karriere, eine Gesangskarriere und hat eine Menge Platten oder was weiß ich, ja Albums aufgenommen. Sie hatte Auftritte, wie das jetzt heute ist, weiß ich nicht. Ich habe wieder Kontakt gehabt zu ihr, aber ist es jetzt nicht so, dass ich da jetzt aktuell informiert bin, was sie gerade macht. Aber sie lebt eher zurückgezogen, das stimmt.
Wir haben schon über Selbstentblößung gesprochen, literarische Selbstentblößung, die Sie mit dem Buch vorgenommen haben. Wie war das denn, als Sie sowohl einen Richter als auch zwei Psychologen davon überzeugen mussten, dass Sie trans sind?
Ich musste ja drei Gutachter im Grunde überzeugen, denn einer der ersten beiden Gutachter hatte sich ja gegen mich ausgesprochen und meinte, ich sei nicht transsexuell oder echt transsexuell. Ja, das ist eine ganz üble Geschichte, um ehrlich zu sein. 1981 kam das Transsexuellengesetz heraus, das TSG kurz genannt, und das verlangt zwei Gutachter, psychologische Gutachten. Das heißt, wir müssen Psychologen erzählen, was wir über uns wissen, damit die uns sagen, dass das, was wir erzählen, genau das, die Diagnose trans heißt.
Wie wurde das begründet, als der Erste abgelehnt hatte?
Naja, das war eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte und auch ärgerliche Geschichte. Ich beschreibe es zwar wie eine Satire, Realsatire in meinem Buch, weil ich heute darüber lachen kann, aber das war... Der eine Gutachter war eigentlich auch kein Psychologe, sondern Gynäkologe, und er hatte nur im Schlepptau einen Psychosomatiker, und die kam mit mir nicht klar. Und ich habe auch mir keine Mühe gegeben, mich mit denen zu arrangieren, also gab es ein negatives Gutachten.
Wie viel ist denn in der Wissenschaft überhaupt schon erforscht, um damit umgehen zu können?
Eigentlich zu wenig. Also ich bin fest davon überzeugt, dass wenn es eines Tages eine Antwort gibt, woher wir kommen, denn ich glaube, dass wir transgeboren werden, wir fallen nicht vom Himmel und wir suchen uns das nicht aus, wir werden transgeboren, also entstehen wir wie alle Menschen im Mutterleib, und diese Antwort wird uns die Biologie liefern müssen und nicht die Psychologie und Psychiatrie, die uns bisher glaubte, erklären zu können, aber sie kann uns nicht erklären. Das ist der Punkt.
Jetzt war es dann ein schwieriger Schritt, wirklich diese Überzeugungsarbeit zu leisten. Wie haben Sie es denn dann dennoch geschafft?
Naja, also die anderen beiden Gutachter, die waren dann eben, das, was ich erzählt habe, passte sozusagen in deren Schema. Das, was sie sich unter also sozialisationstheoretisch unter Trans dann vorstellten. Und dann stand es dann am Ende 2-1 für mich. Und damit musste ich also dann nur noch den Amtsrichter sozusagen noch überzeugen. Und das hat dann am Ende auch noch funktioniert, sodass ich dann endlich den neuen Namen zugesprochen bekam. Denn darum ging es bei mir, um den neuen Namen.
Ganz genau. Sie hatten natürlich einen männlichen Namen, haben den dann geändert, mehrfach geändert. Erstmal, Sie waren Lucy, nach Lucy Ball benannt aus einem Film. Dann waren Sie Sandy. Und wer hat Ihnen den Namen Nora gegeben?
Den hat mir meine Mutter gegeben, worauf ich ganz besonders stolz bin. Ich hatte sie einfach angerufen, als es um dieses Verfahren ging, TSG-Verfahren, hatte ich sie angerufen. Hör mal, ich brauche einen Namen, weil ich wusste, Lucy gefiel ihr nicht aus einem bestimmten Grund. Und du bist meine Mutter, also gib mir jetzt einen Namen, so ungefähr.
Wie kamen Sie auf Nora?
Und sie kam auf Nora. Ja, ich weiß nicht, es spielt ja einfach so spontan ein, und da der kurz und schön klingt, dachte ich, ja, Nora ist es.
Als Sie Ihre Familie als Frau besucht haben, die Sie allerdings vorher als Mann kannten, was war das für ein Besuch damals?
Nein, das war der große Knüller, denn ich hatte ja ein Jahr lang schon als Frau gelebt. Meine Eltern wohnten und meine Geschwister in Nürnberg, ich in Berlin. Und wir telefonierten nur ab und zu. Und ich hatte also erst mal überhaupt nichts erzählt. Und dann irgendwann hatte ich aber gesagt, so, jetzt musst du reinen Tisch machen, du fährst jetzt nach Nürnberg. Und dann hatte ich dann eben so in so einem Nebensatz nur gesagt, ach übrigens, ich komme als Frau. Und dann natürlich am anderen Ende der Leitung, wie als Frau? Na, als Frau eben. Und dann Diskussion. Aber am Ende war es dann so, dass ich halt einfach nach Nürnberg gefahren bin. Und meine Familie, natürlich, sie mich dann gesehen hat, aber sie wussten natürlich erstmal nicht, wie sie sich mir gegenüber verhalten sollten. Aber es hat sich eingerenkt.
Ihre Mutter scheint damit lockerer umgegangen zu sein als ihr Vater. Wie hat sich das Verhältnis zum Vater entwickelt?
Also bei Muttern war es so, dass sie sofort auf meiner Seite war. Ich hatte so das Gefühl, als wenn sie praktisch nur darauf gewartet hat. Und dann war ich da und sie hatte auch mich sofort angenommen und hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, sich mit mir zu zeigen oder mit mir unterwegs zu sein. Ja, auch bei der restlichen Familie ging das dann irgendwann relativ schnell.
Und Sie sind dann zu einer Erkenntnis gekommen, zu der im Grunde jede Frau irgendwann kommt. Ja, die leichtesten Schuhe und die unpraktischsten Kleider sind dummerweise die elegantesten. Wie halten Sie es heute damit?
Ja, also gut, elegante Kleidung trage ich gerne immer noch. Mit den Schuhen, die sind bequemer geworden, die sind sehr flach inzwischen und tun meinen Füßen sehr gut. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass Frauenkleider nicht für Männerkörper gemacht werden. Das ist so.
Wobei Sie ja optimale Voraussetzungen mitgebracht haben. Schuhgröße 39, Körpergröße 1,60. Das ist ja nicht verkehrt.
Ja, dafür. Also ich kam passte ich schon irgendwie ein Schema. Aber trotzdem, man hat nicht die breiten Hüften. Man hat vielleicht stärkere Schultern und. Also die Oberweite ist anders als bei Frauen. Also ich nenne es mal einfach halt biologischen Frauen.
Ja, wobei Sie auch das angleichen konnten insofern. Also Sie haben ja eingegriffen durch Östrogene.
Richtig, also die Oberweite hat sich dann auch deutlich verändert.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer wollen mitdiskutieren, haben Fragen zum Beispiel aus Leinfelden. Echterdingen hat sich Elke Pfenning gemeldet und sie fragt, mich würde interessieren, haben Sie durch den optischen Eindruck, eine Frau zu sein, nicht etliche schmerzliche Erfahrungen gemacht oder beim Partner verursacht, wenn der... sobald es zum Sex kam, festgestellt hat, dass die Sache etwas anders liegt, als er zunächst dachte. Denn außerhalb von Cheromie haben die meisten Menschen sie ja für eine Cis-Frau gehalten. Und es waren Heteromänner, mit denen sie sich getroffen haben. Ich stelle mir das schwierig vor.
War es aber im Grunde gar nicht. Also ich hatte tatsächlich unter meinen Männern waren die meisten stinknormale Heteros. Auch diese stinknormalen Heteros, die können irgendwann diesen Mut aufbringen und erkennen, dass es neben ihren Frauen, die sie bisher kannten, eben auch noch andere Frauen gibt. Und ich habe nicht diese Probleme erlebt.
Wobei Sie es schon anklingen lassen, dass Sie eine gewisse Nähe zu einer Person vermissen. Sie sind dann abgebogen in die Kunst, in die Kultur, in die Welt der Opern, haben große Nähe dort erlebt. Das ist aber keine Nähe im menschlichen Sinne.
Ja, es gab dann diesen Wandel, also überhaupt den ganz extremen Schritt, dann schon einen extremen Schritt vom Nachtleben ins Tagleben. Ich habe dann mir einen bürgerlichen Job gesucht. Ich habe im Büro gearbeitet, jahrzehntelang, fast 36 Jahre lang, einen ganz normalen Bürojob. Und daneben aber gleichzeitig eine zweite Karriere gestartet, nämlich ich habe meine Leidenschaft für Schreiben wieder entdeckt und habe dann angefangen zu schreiben. Und das fing dann an mit Artikeln für Zeitungen und Zeitschriften und baute sich dann immer mehr aus. Dass ich dann tatsächlich innerhalb weniger Jahre zu einer anerkannten, renommierten Opernkritikerin wurde und auch noch Bücher darüber geschrieben habe.
Haben Sie so Nähe kompensiert? So klingt es, so wie Sie es beschreiben.
Also ich habe, ich weiß nicht, die Männer dann ausgeblendet, aber das ist jetzt wirklich ein sehr komplexes Thema und im Grunde bin ich mir auch gar nicht so darüber klar. Ich nenne das Tausche Männer gegen Kunst, so ist das überschrieben. Etwas, ja, dieser Witz, aber diesen Witz kann ich im Grunde gar nicht so genau erklären. Ich weiß nicht.
Dann lassen wir es einfach mal so stehen und raten dazu, das Buch zu lesen, was sehr spannend und mit sehr vielen philosophischen Gedanken geschrieben ist. Sie haben beschlossen, sich für die queere Bewegung einzusetzen. Und wir haben es eben schon mal anklingen lassen zu Beginn der Sendung. Früher war das anders, wo Sie sagen, ja, da haben wir sehr viel mehr eingesteckt. Wie nehmen Sie das denn heute wahr? Denn das Thema ist doch im Bewusstsein viel größer verankert.
Ja, also vielleicht damals waren wir mehr auf uns selbst gestellt. Wir waren, auch wenn wir uns so nicht nannten, Pionierinnen in dem, was wir gemacht haben. Wir waren allerdings nicht organisiert und wir hatten einfach nur unser Leben und das mussten wir, naja, wenn es nötig war, eben verteidigen. Und das haben wir eben getan. Wir hatten auch eine gewisse Robustheit, glaube ich, die ich heute so nicht mehr erlebe.
Wie sieht denn jetzt Ihr Einsatz für die queere Bewegung aus?
Ja, die sieht so aus, dass ich bezeichne mich ja selbst als Transaktivistin. Das heißt, ich bin Anfang 2019 in einen Verein in Berlin eingetreten, Trans in der Queer, der sich für die Belange von Trans, Inter und queeren Menschen einsetzt. Und ich bin unterwegs, soweit das eben heute möglich ist, für Belange von Transmenschen. Gehe in Gesprächspodien, äußere mich, gehe in Schulen und was auch immer da möglich ist. Und es macht ungeheuren Spaß.
Was war eine Reaktion, die Sie persönlich sehr überrascht hat?
Reaktion in Bezug auf...
Auf Ihre Arbeit, auf das, was Sie versuchen zu vermitteln?
Naja, nun habe ich sowieso in meinem Leben immer das Gefühl, dass ich eigentlich immer nur offene Türen einrenne. Und so war das jetzt auch bei den Dingen, die ich bisher so unternommen habe. Ich habe dann zum Beispiel für den Verein ein Gesprächsformat in der Volksbühne gestartet, den Trans in der Queeren Salon, wo ich so in Abständen Gäste aus der queeren Szene einlade, vor allem Transmenschen waren das bis jetzt, und mit denen Gespräche führe über ihr Transsein und über ihre Talente, über ihre Berufe. Alles ganz interessante, sehr abwechslungsreiche Geschichten. So etwas. Und damit habe ich zum Beispiel auch eine offene Tür eingerannt, weil die Volksbühne sagte, ja, her damit, das wollen wir haben.
Warum glauben Sie denn, dass es genau solche Gesprächsformate dazu braucht? Denn im Grunde könnte man ja auch argumentieren, die Gleichberechtigung haben wir dann erreicht, wenn wir darüber gar nicht mehr reden müssen.
Das mag so sein, aber wir sind von der Gleichberechtigung noch ein ganzes Stück entfernt, weit entfernt. Ich glaube, dass in der sogenannten Mehrheitsgesellschaft tatsächlich noch ein erstaunlicherweise großes Unwissen herrscht und dass solche Gesprächsformate zumindest für die Neugierigen vielleicht wirklich eine Möglichkeit sind, mal reinzuhören, mal zu hören, na, wie ticken die denn überhaupt?
Wie lässt sich denn mit Fehlern umgehen? Wir haben das anfangs angesprochen, dass es so viele Bezeichnungen gibt, die den meisten Menschen vielleicht noch gar nicht so geläufig sind. Da werden ja auch Fehler gemacht aus Unwissenheit. Wie gehen Sie damit beispielsweise um?
Also es ist immer entscheidend, ob da böser Wille dabei ist oder ob es einfach nur Unwissen ist. Wenn es Unwissen ist, dann kann ich damit ganz locker umgehen. Dann kann ich das korrigieren und wenn es dann beim dritten, vierten Mal immer noch nicht funktioniert, gut, dann reagiert man dann vielleicht schon ein bisschen, nicht mehr ganz so freundlich.
Haben Sie ein Beispiel, wo Sie es zuletzt so gemacht haben?
Eigentlich auch nicht, weil ich immer das Gefühl habe, dass ich immer keine Probleme habe, dass die ersten Mal die Menschen mich nicht, das was man so Missgender nennt, also ich werde im Alltag, egal wo ich auch immer bin, immer als Frau angesprochen. Also das habe ich in den letzten Jahrzehnten nie anders erlebt.
Sie kennen aber sicherlich andere Geschichten.
Ja, gut, aber die anderen Geschichten, das ist immer die Frage, dann halt, die Mehrheitsgesellschaft braucht immer eine gewisse Eindeutigkeit, wenn es um Geschlechtlichkeit geht. Also es gibt ja immer nur diese zwei Kategorien für die meisten Menschen, Mann oder Frau. Und wenn das nicht, die Schublade nicht passt und nicht verfügbar ist, dann wird es schwierig. Aber muss es ja nicht schwierig sein, wenn man dann zum Beispiel sich angewöhnen würde, erstmal zuzuhören, na, wie will denn der Mensch angesprochen werden? Zum Beispiel. Und dann kann man sich danach richten. Das ist, glaube ich, immer ein ganz probates Mittel, mit Menschen umzugehen, indem man erstmal hört, na, wer bist du denn überhaupt?
Und da spielt die Neugier wahrscheinlich eine große Rolle, die sie automatisch mitbringen.
Ja, für mich auf jeden Fall.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1, Leute, Nora Eckert.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.